Herzlich willkommen
ihr hört
bei unserer
die
Sendung
Stimmen.
Stimmen.
Heute hören wir die Stimme von Ines Flade. Ich kenne Ines aus dem Waldkindergarten, wo sie die ganz Kurzen unserer Gesellschaft gerne mal in den Wald führte, um zu fühlen, zu riechen und den Wald zu spüren in jeder Jahreszeit. Und jetzt traf ich sie wieder mit einem ganz besonderen Projekt, das nennt sich Waldweisen. Wir sitzen heute nicht im Studio. Hier mein Gast heute im Café ist die Ines. Hallo Ines.
Hallo.
Du hast ja schon gesagt, das Studio ist ein bisschen schwierig für dich, aber am liebsten, also wir sitzen im Café, aber am liebsten, glaube ich, bist du im Wald, oder?
Ja, hier ist auch nett. Wir haben gerade eine Waffe verspeist, schönen Tee getrunken, aber ich bin gerne tageweise im Wald und nicht nur alleine, sondern gern auch mit allen möglichen Menschen und insbesondere mit alten Menschen jetzt. Die letzten vielen Jahre, ja.
In Jena ist es ja ziemlich dankbar mit dem Wald, so drumherum, oder? Was bedeutet dir hier in Jena der Wald?
Ja, dass man einfach Fuß vor die Tür setzt und dann Berg hoch und dann ist man draußen.
Man muss aber immer den Berg hoch.
Ja, und das ist natürlich für alte Menschen, die dann schlecht zu Fuß sind, ein bisschen schwierig. Und deswegen kam dann irgendwann die Idee auf, also ich bin selbst auch lange Zeit als Waldpädagogin unterwegs gewesen mit Kindern. Und habe am eigenen Leib gespürt, wie gut es tut, draußen zu sein und wie der Wald einem auch so als häusliches oder als heimatlicher Ort einen umwachsen kann und man sich da zu Hause fühlen kann. Genau, und dann war die Idee eigentlich nicht weit, eben noch andere Zielgruppen in den Blick zu nehmen. Und gar nicht so lange war irgendwie klar, dass alte Menschen ziemlich eingesperrt sind in ihren vier Wänden und gar nicht mehr rauskommen. Und die Natur letzten Endes nur noch über Fernsehen und ja, Zeitung oder Erzählungen, Erinnerungen sind ja auch wesentlicher ein großes Geschenk letzten Endes, also was einem als alten Menschen wichtig ist. Aber so die direkte Berührung von Wetter und Wind und Berg, Erde, Moose, Pflanzen, Tiere. Ja, das kriegst du einfach nur, wenn du rausgehst. Und deswegen war die Idee nicht weit, dass man sich nach draußen begibt und die alten Menschen mitnimmt, die das gerne noch möchten. Und dazu gehört eben, dass man sich einen Fahrdienst gewinnt, der einen da in den Wald fährt. Und da hatten wir großes Glück hier in Jena. Ich habe da bei dem Herrn Geidner angefragt, 2014, ob er sowas machen würde. Und er sagte, klar, ich fahre dich raus in den Wald. Und seitdem ist das so gewachsen und er holt die alten Leute ab, wo sie wohnen. Und die Fahrt raus in den Wald ist natürlich schwierig. Also nicht schwierig, aber lang, weil sie die ganze Stadt durchgefahren wird und eingesammelt wird. Also manchmal sind sie schon über eine Stunde im Bus. Aber wenn sie dann draußen sind im Wald, dann ist es ja ein Ankommen am Platz und es lohnt sich. So. Und dann sind wir auch da 5 Stunden, also es ist auch zeitlich genug Muße, um anzukommen und sich zu platzieren im Wald. Und erstmal kommen wir natürlich, ich weiß nicht, ob das jetzt das gleich mal so einen kleinen Überblick bringen soll über so einen Waldtag. Man kommt an und wir schauen erstmal, wer in der Gruppe da ist. Die Menschen erzählen, die da sind, wie es gerade so ist im Leben, also wie es sich gerade anfühlt, wie man durch den Alltag kommt und was Freude macht, was schwer ist. Und auch auf jeden Fall, wie es gehen kann, diesen einen Tag auch, dass es gut geht. Also wenn es eben eine Information oder eine Botschaft an die anderen gibt, wie die anderen unterstützen können, dass es ein guter Tag wird, dann ist es wesentlich. Ja. Und ja, dann ist auch ein kleiner Imbiss und ein bisschen was zu trinken. Und wenn wir sozusagen jeden Mal gesehen haben und sprechen hören, gehört haben, dann ist so die Zeit, dass jeder für sich mal einen Platz erkundet oder eben auf kleinen Spaziergang geht, so wie die Möglichkeiten sind sehr unterschiedlich, unterstützt wird, dass sie sich einen Platz suchen zum Verweilen für sich, wo auch immer das ist. Manche laufen aber die ganze Zeit, aber andere sitzen auch und sinken ein in den Wald und das ist auch die einzige Zeit eigentlich, wo so ein bewusstes in Kontakt gehen mit dem Wald, mit dem Platz, den sie sich aussuchen, möglich ist. Und dann eben auch von der Aufmerksamkeit irgendwie zu schauen, was ist da und was passiert da gerade an dem Ort, wo ich bin und wo bin ich gerade mit mir selbst und also auch so innere Fragen zulassen. An welcher Stelle bin ich gerade im Leben und welche Fragen sind da und welche Entscheidungen stehen an und ja. Und dann, also dafür ist so circa eine Stunde möglich und dann kommen sie zurück, so peu à peu und unterstützen noch beim Mittagessen machen, also zuschnippeln von Gemüse und kochen am Feuer und essen und sind dann ja, mit der Zubereitung im Prinzip gemeinsam dann noch beschäftigt, bis das Essen fertig ist und wir es genießen dann. Und es schmeckt immer. Am Feuer gekochtes Essen ist immer eine großartige Intervention, ein Geschenk, ja. Und danach ist dann im Prinzip so eine Mittagspause möglich. Wer mag, kann sich hinlegen. Wir haben so stabilere Outdoor-Liegen dabei, auch Schlafsack und also Decken, Zubehör, Kissen. Was besonders ist, dass wir eine Toilette haben, eine mobile Toilette oder wir bauen so einen normalen mobilen Toilettenstuhl auf und haben aber mit Tüchern sozusagen einen eigenen Raum kreiert, der so dieses Individuelle und für sich seinen Privatraum sichert. Ist aber nicht weit weg von unserem Sitzkreis. Also ist alles für Menschen mit Rollator bewältigbar. Aber es ist auch ein Einsatz von den Menschen selbst. Es ist nicht alles gerade, wie wir alle wissen, im Wald. Ja. Und manche sind auch natürlich auf den Arm von uns jetzt im Team. Also ich bin nicht alleine. Ich habe immer jemand zweiten im Team mit dabei. Also sind auch auf unsere Hilfe mit angewiesen, dass wir da diese Wege begleiten. Und dafür braucht es dann auch einen erarbeiteten Vertrauensvorschuss. Also den merkt man, wenn Menschen das erste Mal mit in den Wald kommen, dann sind sie manchmal auch sehr, kann man sagen, sehr unvorsichtig, weil sie eben alles alleine machen wollen. Aber die Vorsicht ist irgendwie ganz wichtig. Also Achtsamkeit in dem, was man sich zumutet und auch, dass eben nichts passiert, eben wirklich nichts passiert, weil keiner will da irgendwas heraufbeschwören. Genau. Und dazu braucht es manchmal unsere Hilfe auch. Also ist irgendwie klar, dass wir aber da sind und das auch gerne machen. Und manchmal muss man auch warten, weil wir sind 8 Leute, die dann in der Regel mit dabei sind. Und wir sind 2 Menschen im Team und es hat begrenzt, wie man gleichzeitig arbeiten kann. Genau. Es braucht eben auch Geduld und das Vertrauen, dass man drankommt. Ja. Und auch einzuschätzen, wo Gefahren sind, weil manche kommen dann in den Wald und denken, dass sie mit dem Rollator jetzt wirklich die tiefsten Unebenen bewältigen oder das einfach ausprobieren und was aber dann doch gefährlich ist, macht man nicht. So. Dann lieber den Rollator stehen lassen und an der Hand und mit Stock diese Strecke laufen. Genau, und ganz zum Schluss nach der Mittagspause, manche schlafen auch tatsächlich ein Stündchen, dreiviertel Stündchen und dann gibt es noch eine Abschlussrunde, Kaffee trinken und dann kommt der Fahrdienst gegen 15 Uhr wieder und holt sie ab. So, und dann ist wieder eine Stunde Fahrt, bis alle ausgeliefert sind, wieder zurückgekommen sind. Das ist so ein Tag im Wald.
Kompletter Tagesausflug, genau. Wie finden dich die Menschen, die in den Wald mitkommen wollen oder findest du die?
Nee, mittlerweile sind es wirklich so, es ist Mund-zu-Mund-Propaganda und Leute, die da waren und begeistert sind, die überlegen und denken nach, wer könnte noch passen. Manche reden aber auch andere Menschen bei der Reha oder im Fitnessstudio an und sagen, ja, das könnte für dich passen, probier das mal aus. Genau. Und wir sind ja mittlerweile, 2017 gab es so diesen ersten Schub, dass wir so die ersten Waldtage ausprobiert haben, kürzer und dann aber auch schon, ich glaube 2017 waren wir 3-mal im Wald mit einer kleinen Gruppe von 3 Menschen und aber in dieser Zeit haben wir es eben wirklich von 3 Stunden auf 5 Stunden auch schon geschoben gehabt. Genau, und 2017, jetzt haben wir 2025, also es ist dann peu à peu gestiegen, die Leute, die das mitmachen wollen und immer wieder neue Leute mitbringen, ja, und anstiften. Und trotzdem glaube ich, dass auch wenn nicht alle auf einmal mit dabei sein können, weil wir sind um die 25 jetzt, kennen sich irgendwie schon fast alle untereinander und es ist so eine Art schon Gruppengefühl für jeden, der da so irgendwie mit dabei ist, da. Und sie müssen sich aber auch jeden Tag immer wieder neu auf neue Gruppenzusammensetzungen einlassen. Also man weiß nie, wer wirklich da ist. Auch weil dieses kurz vorher Absagen möglich ist. Weil tagesformabhängig manche Entscheidungen dann doch rückgängig gemacht werden muss.
Wie oft macht ihr das dann?
Also wir arbeiten sozusagen in der Saison von April bis Oktober und bieten pro Monat einen Wahltag an. Und zu den Wahltagen haben sich auch schon ziemlich am Anfang hat sich noch die Musikjurte gesellt, wo die Alten mit Kindern zusammenkommen können, Vorschulkindern in der Regel, wo wir zusammen Musik machen und Geschichten erzählen und Freude haben, Spaß miteinander, wo Musik einfach ein wunderbares Medium ist, um sich des Lebens zu freuen am Miteinander. Genau. Und dann über die Jahre ist dann noch die Idee gewachsen, wir wollen gerne draußen im Wald mal also übernachten, die Nacht draußen verbringen und deswegen gibt es seit 4 Jahren ungefähr die Mondzeit. Da kommen dann natürlich nicht 8 Leute mit, sondern also es schwankt zwischen 3 und 5 Leuten, die dabei sind. Mittlerweile hat man auch immer Glück mit dem Wetter, was natürlich dann wichtig ist. Genau, und dann sind wir eben draußen im Wald und essen abends am Feuer und sind dann die Nacht über auch gut unterwegs mit Toilettengängen und Mondschein betrachten und beschäftigt. Aber es ist eine sehr erfüllende Zeit, weil sie eben so anders ist als der normale Alltag.
Gibt es denn so ein paar berührende Geschichten, die du erzählen kannst, was da so passiert? Also ich kenne das immer so, ich brauche mal 1 Stunde im Wald, bis ich so richtig mich ein bisschen entspannt fühle. Und dann passieren ja manchmal so Dinge. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da so auch so berührt wird, oder?
Ja, also eine Geschichte ist vielleicht die, da waren wir im Webig, da gibt es ganz viele, also an der alten Fasanerie, da gibt es ganz viele Kastanienbäume, alte Kastanienbäume und waren wir auch um die Zeit, wo die ganzen Sprösslinge aus der Erde geschossen kamen und die eine Frau, die saß da an einem Platz, wo eben ganz viele oder sie hatte auch welche gesammelt, in die Hand gesammelt und die hat sie sich dann unter ihren Stuhl gelegt, diese Sprösslinge. Kleinen Bäume sind ja Baumbabys. Und dann ist sie eingeschlafen und dann hat sie von diesem einen Kastanie geträumt, dass sie in ihrem Arm wächst. Und dann kam die Erinnerung an ihre Oma oder auch an den Kastanienbaum vorm Haus, der ganz wesentlich das Familiengeschehen mitbestimmt hat. Also es war so, wie dass ihr eigener Wurzelstamm gewachsen ist und stark gewesen ist in dem Moment. Und das hat sie natürlich mit nach Hause genommen. Und das hat sie dann auch noch erzählt in der Runde, was einfach sehr besonders und schön ist. Ja, und vielleicht noch eine Geschichte von einer anderen. Wir waren draußen Richtung Bucha. Da gibt es auch ganz viele schöne, ich glaube an den Orda Linden, da gibt es eine Straße mit ganz vielen Birnen. Und eine Frau, die erinnerte sich, die hat auch in Kindertagen, also die haben da dort schon immer mal Birnen gesammelt. Und der Platz, der war aber ein Stück weiter im Wald. Und die hat dann die Zeit genutzt, um dann zur Straße hinzulaufen, was eine ordentliche Strecke war. Hat dann Birnen gepflückt und aufgesammelt. Und dann hatte sie aber natürlich ordentlich zu tun, um wieder zurückzukommen. Zu guter Zeit. Aber sie hat es geschafft, alles gut. Aber sie war mega glücklich.
Also gibt es irgendwelche Wechselwirkungen zwischen Natur und den Menschen, ja, die in ihr baden?
St- stiftet auf jeden Fall an, so, sich jung zu fühlen und sich Dinge zuzutrauen, die man, also in dem Alter, auf jeden Fall in dem Kontext, wie viele alte Leute sind, die eben mit verschiedenen körperlichen Behinderungen schon zu tun haben, sich nicht mehr zutrauen. Und dann ist es aber schnell, also dass man es auch wirklich auch ausprobiert und in der Regel auch wirklich auch belohnt wird, dass der Körper einem das ermöglicht. Also einiges von dem, was dann plötzlich da auftaucht.
Habt ihr dann so verschiedene Lieblingsorte?
Also es ist wie im Waldkindergarten, dass irgendwie alle Plätze erstmal erfüllt werden wollen und erforscht werden wollen und irgendwie jeder Platz dann auch seine Vorzüge zeigt. Und ich habe das Glück, mit dieser Idee bei vielen Förstern sehr willkommen zu sein und die mit überlegen, wo könnte man gut ranfahren, aber welcher Platz ist auch offen genug, um so kleine Gänge zu ermöglichen für die alten Leute. Und wir haben wahnsinnig viele schöne Plätze entdeckt hier rundherum. Und ja, man entdeckt eben erst, wenn man dort ist. Also selbst beim ersten Mal erkennt man nicht unbedingt alle Vorzüge oder alle kleinen Geheimecken sowieso nicht. Die entdeckst du erst, wenn du da bist. Genau. Aber wir sind großartig beschenkt. Also wie du vorher schon mit dem in Jena oder Weimar Umgebung, wir haben einen wahnsinnigen, ein Paradies haben wir hier. Und eigentlich braucht man gar nicht weit. Das ist das große Glück, was wir hier haben. Und deswegen sollten wir es einfach ausnutzen. Für alle Menschen, die eine Sehnsucht haben danach.
Genau, du hast auch erzählt, dass du eben diese Projekte mit älteren Menschen und jüngeren Vorschulkindern machst in der Musikjorte. Du hast ja mal mit Kindern auch gearbeitet im Waldkindergarten. Genau, also vielleicht so, wo sind da die Unterschiede bei den Jungen und den Älteren? Und vielleicht noch eine zweite Frage, so wie ist das, wenn die dann auch zusammenkommen?
Also die Unterschiede sind natürlich dieses, wenn man jung ist, dann... Oder wenn man noch in dieser Kindergarten, also nicht mehr Kleinkind, aber in diesem 3- bis 6-jährig, man probiert sich aus, man lernt auch unglaublich viel, aber das helfen können oder das etwas ausrichten können für jemand anderen, das ist halt noch in Kinderschuhen, ja, also so, da sind sie noch gar nicht so kräftig da drin oder so erfahren da drin, dass ihre eigene Handlungskraft wirkt. So. Und im Zusammentreffen mit den Ältesten, die auf jeden Fall nicht mehr so mobil sind oder nicht mehr Dinge holen können oder eben auch machen können, eben nur noch Teile von Dingen ausfüllen können, in dem Zusammenhang erleben sie sich plötzlich sehr gut in ihrer Handlungskraft, indem dass sie etwas tun können, was anderen Leuten gut tut. Und auch, was die Kinder lernen, glaube ich, so, dass man den Dingen Zeit geben muss, auch Menschen, denen man fremd ist, dass sie sich erst mit der Zeit öffnen und das Lesen des anderen Menschen, dass es auch Zeit braucht. Also so, dass man auch, manche alte Menschen sind natürlich auch mit ihrem eigenen körperlichen Geschehen stark beschäftigt und dann auch kommen unter Umständen auch erstmal ziemlich geschlossen an. Und wenn sie aber eine Weile da sind, dann öffnen sie sich auch diesem Kontakt und werden fröhlich. Und wenn jemand lacht und fröhlich ist, dann ist das einfach nur eine Türenöffnung, ja, ins Herz. So. Ja. Und was die Ältesten angeht, ist natürlich, dass sie ein Leben schon hinter sich haben, was reich war von verschiedensten Erfahrungen und sie irgendwie wissen, worauf es ankommt. Also sie verschwenden ihre Zeit nicht mehr an unnützige Dinge. Ja? Also sie wissen, wofür das Leben wie geschenkt ist und sind sehr konkret und sehr direkt. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Geschenk. Und da sind sie auch wieder gleich mit den Kindern, finde ich, dass sie sehr direkt und sehr ehrlich sind. Und das ist irgendwie wunderbar. Und deswegen treffen die sich auch gut. Und viel zu selten, glaube ich.
Das wäre jetzt auch so meine Frage. Würdest du das so bezeichnen, dass du jemand bist, der dann quasi so Gelegenheit der Begegnung bietet? Also Begegnung untereinander, aber auch mit der Natur, die sie sonst nicht machen würden?
Ja, es war vielleicht auch mein suchender Blick, wo kann das, das draußen sein zumindest, gebraucht werden. Und wo kann ich sozusagen unterstützen, wo sich unsere Gesellschaft schwer tut. Und ich glaube, dieses zu schauen, wie es alten Menschen in Institutionen geht, und ich weiß, dass viele mit einem großen Herzen dahin denken und auch viel bewegen wollen, und trotzdem sind wir da in engen Grenzen unterwegs manchmal. Also es ist schon sehr ein großes Feld von Ungerechtigkeiten gibt es da auch. Ja. Oder von Machtlosigkeit, Ohnmacht. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass wenn wir uns, wir jungen Menschen, also ich bin ja auch schon 57, also ich bin ja nicht mehr ganz jung, aber wenn wir wüssten, was in Pflegeheimen manchmal so geschieht oder wie sich Pflegeheim von Tag zu Tag rettet, dann würden wir noch mehr Einsatz zeigen, um da zu entlasten. Also ich weiß es letzten Endes, dass manche alte Menschen sich da drin gefangen fühlen und gerne ausbrechen wollen, so, und aber nicht können. Also so, das ist ein System, eine Systemsache. Und dass wir natürlich so, wenn wir die alten Menschen, so viele alte Menschen auf einen Platz bringen und so wenig junge Menschen sich darum kümmern, dann kann man das gar nicht anders organisieren. Also wir müssen es für viel breitere Schultern setzen. Und auch den seelischen Aspekt überhaupt nicht vergessen. Und der wird aber vergessen oder wird eben auf die Ehrenamtsschiene gehoben oder das, was die Angehörigen absichern können. Aber die sind ja auch beschränkt mit dem, was sie an zeitlichen Ressourcen haben und auch finanzielle Ressourcen und sind auch gefordert, in ihrem Leben sich durchzubringen, mit den eigenen Lebensthemen auch beschäftigt, sodass es da auf jeden Fall Gesellschaft technisch oder kassentechnisch auf jeden Fall da auch hingedacht werden muss, wie kann ein würdevolles Altern gelingen. Also eins, was eben die Themen der alten Menschen auch aufgreift und sie weiterbringt und sie nicht irgendwo abstellt auf dem Abstellgleis. Ja. Was passiert? Und nicht zu selten.
Ich stelle mir das dann aber gar nicht so einfach vor, weil du auch gerade Ehrenamt schon angesprochen hast, sowas zu bewerkstelligen, was du machst. Also hast schon ein bisschen angedeutet, dass es schwierig ist, so mit Finanzierung und Rückhalt und Behörden und was so alles dazugehört. Willst du davon noch mal ein bisschen erzählen?
Ich habe jetzt die letzten Jahre auf jeden Fall das Glück gehabt, dass wir über die Stadt finanziert worden sind, über dieses Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen. Und es war aber irgendwie klar, dass wir da auch wieder weg müssen, weil es nur eine Anschubfinanzierung bietet für Projekte. Und wir aber jetzt auch das Glück haben, in der Deutschen Fernsehlotterie für 3 Jahre gefördert zu werden. Aber trotzdem steht danach wieder das Fragezeichen, wie finanziert sich sowas? Also so der Naturkontakt für alte Menschen normal, also im normalen System, also letzten Endes auch gedeckt über die Kassen. Und an sich müssen Wege gefunden werden, es müssen also politisch verantwortliche Menschen wie Gesundheitsminister, von den Kassen verantwortliche müssen angesprochen werden, wir müssen mit denen ins Gespräch kommen und neue Türen öffnen oder keine Ahnung, wie das gehen kann. Momentan ist es einfach noch nicht gefruchtet oder ich habe noch nicht das Glück gehabt, die richtigen Menschen zu treffen da in dieser Sparte. Aber man kann ja immer noch Schritt für Schritt gehen, das ist das klar. Aber es gab jetzt die Umfrage zum Beispiel, diese Online-Umfrage für Familien mit Pflegebedürftigen oder für Senioren, eigentlich grob Senioren, aber nur für 4 Wochen. Ich finde den Zeitraum sehr eng gefasst und eben als Online-Umfrage an die Familien ausgegeben, Thüringen intern. Genau, bin ich gespannt, was da vielleicht auch an Rücklauf gekommen ist. Aber ich finde, dass man da noch andere Türen auch wieder öffnen muss, weil die alten Menschen einfach online nicht unterwegs sind. Die scheitern an diesem Zugang zur Technik. Ja. Und das kann auch nicht nur über die Angehörigen aufgefangen werden. Das ist irgendwie. Dann gab es die Ausrufung zum Demografiepreis dieses Jahr, was ja Technik auch im Fokus hatte, aber ausschließlich leider. weil ich finde, unser Projekt hat viel an Möglichkeiten, die Demografie zu beeinflussen, zu stärken, den alten Menschen also auch stark alt werden zu lassen. So. Aber wir haben uns dieses Jahr natürlich nicht mit der Technik beschäftigt. Aber das steht noch an und wir werden es auch tun. Wir werden gucken, welche Wege wir finden, um auch die Technik da zu unterstützen. Aber diese Ausschließlichkeit von digitalem Tun fand ich dann auch wieder schwierig.
Ich wollte gerade sagen, für mich steht immer so Wald und Technik diametral gegenüber und ich bin immer für eine Kombination aus beiden. Also ich mache ja viel Medien und denke immer so, das Coolste wäre eigentlich, das mit Erlebnispädagogik oder Naturpädagogik zu koppeln und einfach mal, wir machen jetzt das und dann machen wir das, um einen Ausgleich zu schaffen. Aber trotzdem stelle ich mir dein Projekt mit Technik gekoppelt schwierig vor.
Naja, es gab dieses Jahr zum ersten Mal dieses Ältestenseminar, was wir zweimal durchgeführt haben. Und zwar jetzt nicht im Wald, sondern im Vereinsgarten in der Jorte. Das ist ein abgeschlossener Raum, da kann man so ein Lebensthema auch wirklich sehr intensiv auf jeden Fall reinlassen, reinholen und sich darüber austauschen. Und dort hat das die Möglichkeit, sich über die Handynutzung auf jeden Fall auch Platz. Und man kann spannende Leute ranholen, die sich da auch einen Kopf machen, wie kann man das spannend machen für die alten Leute. So. Interessant, ja. Und Fragen haben sie alle dazu. Also sie scheitern regelmäßig an der Handynutzung. Also schon allein deswegen, weil sie nicht so schnell sind, zum Beispiel um bestimmte Tasten zu drücken und dann haben sie was falsch weggeschickt oder haben was nicht öffnen können und dann sind das aber wichtige Informationen, die da drin sind, in Nachrichten zum Beispiel. Und sie verzweifeln daran. Genau, und trotzdem ist natürlich ein Aspekt, aber das ist eben ein Aspekt, den unser Projekt ja bietet, dass man diesen Naturkontakt stärkt. Und das hat natürlich dann auch wieder also Auswirkungen auf das eigene, auf das Vertrauen in sich und in diese, in den Lebensmut und in die Lebensfreude. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen darauf, dass man sich auch mit Technik auseinandersetzen will. Weil es einfach diese Lebenskraft stärkt. So. Und indirekt arbeitet das miteinander. Und was ich auch noch spannend finde, ist auch, dass man wie du jetzt die Medien mal ins Spiel gebracht hast, dass man Medien nutzt, auch um biografisch wichtige Geschichten, also die Erinnerung für jüngere Generationen irgendwo festzuhalten und sie zugänglich zu halten für die Zeit, wenn sie dann mal bereit sind dafür, was jungen Menschen eben stark beschäftigt sind und manchmal gar nicht den Kanal offen haben für das, was ihre Alten in der Familie zu erzählen haben. So. Und da denke ich, dass das Medien oder Technik auf jeden Fall dafür genutzt werden kann, um da wichtige Familiengeschichten zu speichern. Ich denke dahin und ich habe auch schon diverse Erfahrungen gesammelt, aber es ist noch nichts, was jetzt wirklich gefruchtet ist oder was. Ich habe auch eigentlich zu viel anderes zu tun, aber ich finde es extrem spannend und ich mache jetzt nochmal so einen Workshop. Bald nach Graz fahre und zu einer Journalistin und Dokumentarin fahre, die einfach gut ist, so, die sehr spannende Herangehensweisen auch hat und ich mich einfach darauf freue, auch egal, ob es dann noch in die Wirklichkeit irgendwie Zutritt findet für mich oder nicht, aber hab schon viel gelernt auf jeden Fall in diesem Feld.
Ich kann mir das ja gut vorstellen in der Jorte, so, dass man anfängt zu erzählen, vor allen Dingen, wenn da noch jemand ist, der, das ist so professionelles Zuhören, glaube ich, so ein bisschen.
Weil du die Jorte bringst, also so an sich, das ist wie so ein Zwischenraum, die Jorte. Also es ist ja der Garten, ist ja auch Erde, ist auch, die Natur ist nah. Und ich habe aber noch die Idee, dass die Natur die Geschichten auch nochmal anders unterstützt, dass die Natur wie mitspricht. Weil wir gar nicht alles erfassen mit unseren Sinnen, aber ich glaube, wenn wir Teil der Natur sind, an einem bestimmten Platz verweilen, der uns wichtig ist, dann kann der Platz noch mitsprechen. Und wenn man das aufs Tonband bringt, das ist Wahnsinn.
Ja, können wir mal ausprobieren.
Vögel und Wind und Wasser mitreden können und Dinge verstärken. Und das machen sie wirklich. Also,
Ich habe noch eine Frage an dich. Du hast vorhin so ein bisschen erzählt, dass ihr auch so Jahresthemen habt. Wie kann man das denn verstehen?
Da ist mein Grundgedanke da drin, ist, dass Lebensthemen da sind für jeden Menschen und auch Themen da sind, die man jetzt nicht unbedingt gerne anschaut, weil sie groß und schwer sind. Und wir aber auch davon profitieren, wenn wir miteinander in diesen Themen unterwegs sind und uns austauschen. Und meistens sind ja Generationen auch mit bestimmten Themen sowieso konfrontiert. Und es gibt Tabuthemen auf jeden Fall auch für jede Generation und für jede Gesellschaft. Und meine Idee war, dass man auch mit den Ältesten auf jeden Fall so Räume schafft, wo Themen angeschubst werden, ja, besprochen werden. Also man so seine eigene Haltung im Prinzip über, also nach außen bringt oder seine eigenen Herausforderungen mit bestimmten Themen. Und dann war eben auch, lag die Idee nahe, so bestimmte Themen einfach auch mal aufs Tablett zu bringen und anzusprechen. Und eben auch zum Beispiel das Lebensthema von Sterben und Tod genauer anzuschauen und auch von verschiedenen Perspektiven. Und das war jetzt sozusagen das erste Thema, was wir in dieser ersten Förderrunde vom Deutschen Hilfswerk jetzt platziert haben, rund um Sterben und Tod. Und was so beim Auftakt irgendwie ganz klar auch sehr mit einem großen Schweigen belohnt wurde, wo mir so wirklich klar wurde, dass ein Tabu einfach da ist und ein großes Schweigen. Und je näher man an diesem Punkt ist, dass das Leben zu Ende geht, umso schwerer fällt es, darüber zu sprechen. Zumindest in einer Runde oder auch ja, von seinem Innersten auch was preiszugeben. So. Und weil sich aber sehr viel passiert in diesem, also auch entwickelt in diesem Feld, ist es irgendwie auch wichtig, da einfach Leute ranzuholen, die Experten sind und von diesen neueren Zugängen auch den Alten noch was erzählt. Also weil es passiert einfach oder es öffnet sich viel auch im Friedhofswesen oder in der Bestattungskultur, auch im Umgang mit Trauer, mit Möglichkeiten der Begleitung von sterbenden Menschen. Und da hatten wir jetzt zum Beispiel die Ilka Jobe da im Frühjahr, die Palliativbewegung in Thüringen auch angeschoben hat und tief im Thema steckt und wir einfach im Gespräch waren und die Fragen der Ältesten, die da waren, und dann auch eine Antwort bekommen haben. Wir sehr, sehr glücklich waren danach. Also wir waren spürbar leichter, als wir danach gesessen haben und dann auch nur noch einen Imbiss geteilt haben, dann man gemerkt, wie leicht die Leute waren plötzlich. Also so wie schön es miteinander war. Aber vorher war es schwer und
ich habe das Gefühl manchmal, dass uns genau das Thema eigentlich fehlt. Also dass wir es eigentlich immer wegschieben, über Tod zu sprechen. Also auch für Jüngeren. Und vielleicht war das mal gut, dass man so einen Anschub brauchte, überhaupt darüber zu sprechen, oder? Dass es so ein bisschen gesamtgesellschaftlich tabuisiert wird, oder? Ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, dass wir als Gesellschaft da gefordert sind und klar, aber gerade diese Themen, die tabuisiert sind, sind halt extrem schwer und man muss auch als Organisatorin, muss man da wie ein Standing entwickeln, dran zu bleiben und sich nicht abschrecken zu lassen oder zu sagen, oh, dann ist es jetzt doch nichts für die. Aber nee, aber es hatte natürlich auch Reaktionen in alle Richtungen. Also man hat gemerkt, was man an bestimmten Traumen rührt, so. Und wir hatten alles an Reaktionen von ich lass mich in Ruhe und das wird auch akzeptiert, ich will nicht darüber reden und weinen, weil es so weh tut, dass man, und das Weinen, das darf aber dann auch sein in der Gruppe und das Trösten und dann aber auch, dass über diese, wirklich zu diesen Fragen kommen, auf die es ankommt, wie ich will noch was in meiner Familie bewegen, in dem Sinne, dass ich sehe, von meiner Perspektive sehe ich, was schwer ist in unserer Familie. Und ich möchte, dass wir anderen zumindest hören, was ich sehe. So, wie mache ich das? Oder wie gehe ich mit bestimmten Schuldgefühlen um? Und wie mache ich mich ansprechbar überhaupt für die Jungen in meiner Familie? Mute ich mich denen zu? Weil ja, die wollen auch, dass man sich denen zumutet, aber man muss auch deren Sprache finden. Ja? Also man soll sich nicht auflösen, schon bevor man eigentlich gestorben ist, sondern ja, ich bin hier und ich will euch spüren und ich will mit euch reden. Und, genau. Also es war für uns alle sehr lehrreich, überhaupt so darüber wirklich ins Gespräch zu gehen und ja, wichtige Statements zu hören. Auch. Und eine sagte dann nach der Stunde, ich weiß, welche Hausaufgaben ich habe. So. Und das war wirklich auch ein Zugewinn in dieser einen Stunde. Das war vorher, also viele denken, sie haben die Patientenverfügung schon geschrieben und sie haben die Vorsorge erledigt und das war's. Vielleicht wissen sie schon, wo sie auf welchem Friedhof sie landen, aber mehr eben auch nicht. Also, aber darüber nachzudenken, wie stelle ich mir diesen Abschied überhaupt vor? Wie stelle ich mir überhaupt diesen letzten Prozess des Sterbens vor? Möchte ich begleitet sein? Wer soll dann da sein? Was möchte ich für Sachen anziehen? Also was auch immer angezogen haben oder ja. Und selbst die, also man kann sowieso nur seine Vorstellung äußern und es ist wichtig, dass die Angehörigen dies irgendwie irgendwo nachlesen können oder auch hören dürfen. Ne? Das heißt ja noch nicht, dass das alles umgesetzt wird, aber so weit reicht es ja dann auch nicht. Ne? Aber man sollte es auf jeden Fall, wenn man Gedanken dazu hat und sich damit auseinandergesetzt hat, auf jeden Fall auch so platzieren, dass die Angehörigen das wissen, weil die Angehörigen wollen dann auf jeden Fall auch in dem Sinne des Verstorbenen handeln. Und wenn sie aber nichts haben, dann fühlen sie sich auch allein. So, und müssen sie irgendwie handeln. Und wer sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, überlässt es dann einem Bestattungsunternehmen, einem fremden Menschen oder mehreren, die es natürlich in ihrem Sinne professionell machen, aber vielleicht nicht so, wie der Verstorbene sich das wünscht.
Ich kann das von meiner Seite nur bestätigen, das auch recht früh schon zu machen, weil sterben Leute ja nicht nur im Alt. Und ich bin immer froh, dass ich mit meinem Papa darüber gesprochen habe, bevor er gestorben ist, der mit 50 gestorben ist. Ne? Also man sollte das auch schon eigentlich öfters mal machen. Aber ich kenne das auch so, die Sprachlosigkeit. Ne? Darf ich dich nochmal fragen, so, ob du das noch weitermachen willst, so Zukunftspläne mäßig? Deine Arbeit klingt total spannend auf jeden Fall.
Ja, unbedingt. Ich glaube, ich bin auch nicht mehr in dem Sinne zu stoppen. Also irgendwann werden meine körperlichen Kräfte auch dann sagen, nee, ich kann es nicht mehr, weil zu jedem Waldtag gehört eben auch das Auto voll zu packen mit diversen Dingen, die es dazu braucht. Also Stühle liegen, Essen, Kochtopf, Holz, Wasser. Also alles, was man dort braucht, das muss eingepackt werden, es muss wieder ausgepackt werden, muss geräumt werden und gesäubert werden und so. Aber ich habe fantastische Unterstützung dabei und ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch irgendwann Leute gibt, die das übernehmen und weiterführen und vielleicht auch ein bisschen praktikabler dann machen, als wie ich das jetzt mache. Genau, ich fühle mich auf jeden Fall gut in dem Schaffen, das zu gestalten und zu machen. Ja. So sieht die Zukunft auf jeden Fall noch so als Plan in meinem auf meinem Weg, ja, was auch immer dann geschieht, ja, das mag ich nicht.
Danke ich dir, Ines, für das Gespräch, war spannend.